Geschichte von dem Brudermord von Kain. Sie steht im 1. Mosebuch in Kapitel 4, Vers 1 bis 16. Wir werden den Text jetzt gleich auch an der Folie sehen. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Aber auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sahen nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer keinen Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Diese Geschichte, die hat es schon in sich, und ich kann mir vorstellen, dass die einen vielleicht von uns denken: Mann, da ist so viel Spannung drin und es ist so ein Mord, eine Mordgeschichte. Also, und dann beginnt die auch noch im kirchlichen Milieu, so im Gottesdienst, am Altar. Da kann man ein tolles Drama draus machen. Und da würden die Leute sicher spät abends noch lange aufbleiben, um sie sich anschauen zu können. Und die anderen denken: Ja, bei mir zu Hause geht das bei meinen Kindern auch manchmal so zu. Ein Glück, dass noch keiner den anderen erschlagen hat. So gehen so die Gedanken in uns kreuz und quer. Und wenn wir die Geschichte dann nochmal so lesen und nochmal so hören und vielleicht auch ein drittes Mal, dann fallen einem so ganz andere Dinge auf. Mir ist vor allen Dingen eine Sache hier aufgefallen, nämlich, dass hier lauter Fragen gestellt werden. Es ist Gott, der Fragen stellt. Und zwar stellt er diese Fragen dem Kain. Fragen an Kain. Und es ist ja eigenartig, wenn Gott Fragen stellt, weil wir denken, Gott ist allwissend, der braucht keine Fragen stellen, der weiß ja schon immer alles. Aber wir wissen von uns selber, manchmal stellen wir auch Fragen und wir wollen eigentlich gar nichts wissen, sondern etwas mit diesen Fragen bezwecken. Und so ist es natürlich auch bei Gott. Es sind alles keine Wissensfragen, sondern Gott möchte, dass Kain, die Hauptperson hier, einmal aufhört mit seinem Tun. Er ist so im Schwung, so lässt sich treiben von seinen Emotionen und von seinen Plänen. Und Gott möchte ihm deutlich machen: Kain, hör doch mal auf, bleib mal stehen und Denk mal über dich selber nach, so wie ja, als Gott den Adam ruft und ihm sagt, wo bist du? Natürlich weiß er, wo Adam steckt, aber weiß Adam auch, wo er steht? Adam, wo bist du? Und so stellt Gott eben auch Kain solche Fragen. Und so stellt Gott eben dann und wann uns auch einmal genau solche Fragen. Ob wir sie hören, diese Fragen? Nur wenn man ab und zu mal anhält, nur wenn man ab und zu mal innehält, und dann kann man auch, hat man Chance, den Kurs zu korrigieren. Gott möchte ins Fragen bringen. In Vers 6 die Frage, warum ergrimmst du und warum senkst du den Blick? Das ist Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, wo ist dein Bruder Abel? Und Frage Nummer 3, was hast du getan? Aber da ist Gott an den Falschen geraten. Kain ist nicht beeindruckt. Er lässt sich nicht in Frage stellen. Wir würden vielleicht sagen, er ist ein unkommunikativer Typ. Er lässt sich treiben. Er hat seine Pläne und er macht los. Wie eine Dampfwalze. Er macht zu. Ja, er lügt Gott sogar frech ins Gesicht. Und dieses Zumachen gegen Gott führt dazu, dass das Verhängnis eben seinen Lauf nimmt. Und ich meine, wir müssen unbedingt daraus lernen. Gerade wir. Wir müssen lernen. Es ist gut für uns, wenn Gott uns dann und wann einmal unbequeme Fragen stellt. So Fragen, die uns zwingen, einmal aufzuhören mit dem, was wir tun oder denken oder fühlen. Fragen, die uns dazu bringen, uns selber in Frage zu stellen. Umso besser, wenn wir uns offen und ehrlich stellen. Das Böse hat eine unheimliche Macht. Mal die nächste Folie. Nein, vorher. Ja, die Spirale des Bösen. Also als ich das so gelesen habe, dachte ich, das Böse ist wie eine Spirale. Von der Kraft ausgeht, ist es so ein Tornado. Am Anfang spürt man vielleicht einen leichten Zug, ein paar Blätter bewegen sich am Baum. Und wir halten uns draußen auf und denken, ach, ist doch nicht so schlimm, steigen aufs Rad, radeln los. Und dann merken wir, der Wind wird immer stärker. Und wir denken, ach, ich habe Kraft genug. Ich kann den Wind schon standhalten. Aber dann wächst sich dieser Wind aus zu einem Tornado und ehe wir es versehen, werden wir in die Mitte hineingezogen, in den Schlund dieses Tornados. So, genau das spielt sich hier ab eigentlich. In der Geschichte von Kain und Abel. Der merkt es gar nicht, wie er hineingezogen wird vom Bösen. Aber jetzt zur nächsten Folie. Das Böse hat eine unheimliche Macht. Ja, genauso wie ein Tornado. So unheimlich ist diese Macht des Bösen. Vielleicht kokettieren wir mit dem Bösen. Aber ist doch nicht so schlimm. Kann denn Liebe Sünde sein? Und was es so für Sprüche gibt. Ein bisschen damit spielen. Ein bisschen damit flirten. Da kommt man leicht wieder raus. Aber man kommt dann doch nicht mehr leicht dabei raus. Das Böse, das ist nicht einfach nur so da, fällt vom Himmel, womm, und da ist es wie ein Block, sondern das Böse entwickelt sich. Es baut sich auf wie ein Tornado über dem Nordatlantik. Und man kann es mit der Angst kriegen, was für eine Sogwirkung das Böse da entwickelt. Das ist ja so alltäglich am Anfang, diese Geschichte. Dass einer seinen Bruder totschlägt. Das passiert nicht im Verbrechermilieu, das passiert nicht in irgend so einem Dealerviertel in Mannheim, sondern ja, das schafft auch nicht ein gewissensloser Killer, einen ebenso gewissenslosen Konkurrenten hinterrücks aus dem Weg, wie es so passiert und wie es dann auch in der Presse erscheint. Nein, das Verhängnis, das fängt ganz harmlos an. Das fängt an am Altar und vielleicht haben Kain und Abel am Anfang auch so miteinander gesungen, Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. So richtig freikirchlich. Könnte sein. Beide bringen sie ein Opfer da. Also, man könnte sagen, in der Gemeinde geht es los hier. Das Verhängnis beginnt in der Gemeinde. Jetzt will ich nicht, dass es weitergetragen wird. Ich möchte nicht, dass das jetzt so verstanden wird, dass das Verhängnis immer in der Gemeinde beginnt. Dass also jedes Verbrechen irgendwo im frommen Milieu seinen Anfang nimmt. Aber ich möchte damit sagen, dass das Böse sehr gut auch im ganz frommen Milieu anfangen kann. Und sich dann auswächst. obwohl Kain und Abel beide ihre Opfer bringen, ist plötzlich die Atmosphäre zwischen ihnen vergiftet, obwohl Abel gar nichts dafür kann. Aber sein Opfer ist angenommen von Gott. Aber Gott sieht das Opfer von Kain nicht. Wir wissen nicht, warum. Die Bibel sagt es nicht. Und ich will da auch gar nicht nachforschen, warum das so ist. Und das ist vielleicht auch gar nicht so der wichtige Punkt. Aber dass da vor dem Altar Neid entsteht und Missgunst und Konkurrenz, das kennen wir doch, oder? Oder kennen wir das gar nicht? Ist das uns so ganz fremd? Ich glaube nicht. Es ist ja auch nicht leicht, anderen Glück und Segen zu gönnen, wenn es einem selber nicht so gut geht. Vor allem, wenn man selber findet, von Gott übersehen oder vernachlässigt zu werden, so wie es dem Kain hier geschehen ist. Dabei, wenn man genau hinguckt, ist es eigentlich sehr persönlich und sehr subjektiv, seine Empfindung. Dass dieser Eindruck von ihm eigentlich gar nicht stimmt, das ist auch klar, weil sonst würde Gott ja sich nicht so um Kain kümmern. Wie sich Gott um Kain kümmert. Fast so liebevoll wie ein Vater um sein Kind. Oder so liebevoll wie ein Hirte um sein Schaf. Er ist um sein Überleben besorgt. Wenn Kain Gott völlig egal wäre, dann hätte er ihn nicht so deutlich gewarnt. Als fromme Konkurrenz und Neid immer stärker sein Denken und Fühlen mit Beschlag belegen und er sich am Schluss gar nicht mehr wehren kann. Das Böse hat unheimliche Macht. Und sie macht, das ist die erste Wirkung, Kain zu gegenüber der Warnung Gottes. Er hört gar nicht mehr. Er hat den Anschein, als ob Kain so wie die Mailbox eingeschaltet hat. Der Anruf, der kommt, aber er wird eben nur aufgezeichnet und nicht mehr wahrgenommen. Volle Kraft voraus. Zum Brudermord. Sich bloß nicht beirren lassen. Zum Brudermord ist es bei uns in unserer Gemeinde, soweit mir die Chronik so bekannt ist, bis jetzt noch nicht gekommen. Das sollte uns hoffen lassen. Aber die Frage ist, was machen wir mit Gottes Stimme? Wenn sie kommt und wenn sie uns zum Nachdenken zwingt über uns und unsere Motive und unsere Gefühle und das, was wir so machen. Was machen wir mit Gottes Stimme? Lassen wir ihn auf die Mailbox sprechen? Ah, wenn ich Zeit habe, dann höre ich mal zu. Aber im Moment bin ich halt drin. Oder lassen wir ihn ins Herz sprechen? Dann muss es heißen, Maschinenstopp! Einmal alle Vorhaben einstellen und Stellung beziehen, reagieren, nicht auf Durchzug stellen. Lassen wir unsere Motive reinigen und läutern, wo Frommes und Unheiliges so vermengt ist wie in einem Teig. Gerade da, wo wir uns für die Gemeinde so ganz stark engagieren. Gerade da, wo wir ihm unser Opfer bringen an Gaben, an Zeit, an Kraft. Oder sagen wir, ach, Hauptsache, ich find's cool, was ich mache. Ist doch echt toll. Es ist schon richtig so, weiter so und noch stärker. Wir brauchen regelmäßig Maschinenstopp. Stopp für Gottes in Frage stellen. Wo bist du? Wo bist du? Wo das seit Menschengedenken nicht passiert ist, brauchen wir es zum allerersten Mal vielleicht in unserem Leben. Damit es rechtzeitig zur Kurseinpassung kommt, ehe das Leben völlig aus dem Ruder läuft. Und das ist die angemessene Erwartung, wenn wir hier zusammenkommen, an Gottes Altar. Gott redet. Verlass dich drauf, Gott redet. Er redet dich an. Er stellt dich in Frage. Maschinenstopp. Ohren auf. Bereit sein zum Reagieren. Die Alternative dazu ist nicht einfach nichts. Ist nicht einfach nichts. Die Alternative dazu ist, dass die Macht des Bösen sich nach und nach wie ein Tornado aufbaut und uns in ihren Bann zieht und Dinge passieren, da würden uns das Grausen kommen, wenn wir es jetzt schon wüssten. Das kann man bei Kain ganz deutlich sehen. Nächstes Blättchen. Das Böse hat schlimme Auswirkungen. Wenn die Sünde Macht über unsere Herzen gewinnt, wenn sie nicht nur an die Tür klopft, sondern irgendwo auch sich einschleichen kann, dann verschließen wir uns Gott gegenüber. Das ist schlimm genug. Das kann man sehen bei der Geschichte mit Adam und Eva. Die verschließen sich auch Gott gegenüber. misstrauen ihm und handeln entsprechend. Das ist die erste Sündenfallgeschichte in der Bibel. Die Bibel hat eine zweite Sündenfallgeschichte und das ist die von Kain und Abel. Und da spielt sich das nicht mehr nur so auf der Gott-Mensch-Ebene ab, sondern auch auf der Mensch-Mensch-Ebene. Das Böse zersetzt und verätzt fortschreitend das Zusammenleben wie ein Krebsschaden. Es beginnt in stummer Auflehnung gegen Gott und endet in der Zerstörung der Gemeinschaft. Im Kleinen, in der Ehe, in der Familie, so wie hier eine zerstörte Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, auch im ganz großen Maßstab, im Zusammenleben der Völker und Nationen. Da, wo eine Nation Gott Ade sagt, da brechen keine guten Zeiten an. Denken wir an die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft mit den Generationen nach uns umgehen, wie wir Schulden auftürmen, überschulden und so unsere Enkel ausbeuten, die vielleicht noch gar nicht geboren sind. Wie einer eine Atombombe erfindet, ohne sich Gedanken zu machen über die Folgen. Wie einer Medien erfindet, das Internet und was dergleichen mehr, ohne darüber nachzudenken, was macht das mit unseren Kindern, diese Überflutung mit Medien. Diese Unfähigkeit, auch plötzlich Bilder und Eindrücke zu kontrollieren. Man muss nicht gleich zum Brudermörder werden wie Kain. Wenn die Sünde erst einmal zwischen Gott und Mensch tritt, dann nistet sie sich unweigerlich auch zwischen uns Menschen ein. Und macht dabei vor der Gemeindetür nicht halt. Es gibt viel mehr Gemeinden, als ihr denkt, die keine Anziehungskraft mehr haben, aber dafür Neid und Konkurrenz, Besserwisserei. Wo ist dein Bruder Abel? Fragt Gott, gute Frage. Wo ist dein Bruder Abel? Abel heißt übersetzt zerbrechlich. Wo ist dein zerbrechlicher Bruder? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ist die Retourkutsche von Kain. Wer war Abel? Er war der Viehhüter, der Hirte, der Schäfer. Soll ich den Viehhüter hüten? Ironie und Frechheit vermischt miteinander. Das hat ja auch keiner verlangt von ihm. Aber ihn leben lassen, das wäre schon mal ein erster Schritt. Diese Frage, diese Gegenfrage von Kain, spiegelt Rücksichtslosigkeit wider. Das ist fast so banal, wenn ich das sage, mit der Rücksichtslosigkeit. Und wir wissen alle, wir sollen Rücksicht üben. Rücksichtslosigkeit bedeutet, ich mache oder sage was, weil es in meinem Herzen ist, weil mich das jetzt treibt und weil das jetzt einfach mal raus muss, ohne Rücksicht darauf, ob es den anderen verletzt oder platt macht. Das ist Rücksichtslosigkeit. Kain lebt seinen Grimm auf Gott aus und das ist dann eben der Kollateralschaden, wenn dabei sein Bruder über die Klinge springt. Aber das ist so. Diese Rückwirkungen auf andere, die sind keine Nebensache, sondern die sind die Hauptsache. Jesus hat es anders gewollt. Das Miteinander unter den Menschen. In Johannes 3, Vers 11 und folgende schreibt der Apostel, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang, das heißt von Anfang die begleitende Botschaft, ihr hört es hier auch immer wieder, in der Gemeinde. Und wir werden nicht müde, das zu sagen, es wird immer wieder darüber gepredigt. Das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang, dass wir untereinander uns lieben sollen, nicht wie Kain, der von Argen war und erwürgte seinen Bruder. Bruderliebe statt Brudermord. Der neue Kurs Jesu. Wie können wir ihr gerecht werden? Wie können wir diesen Sog des Hasses und der Rücksichtslosigkeit kommen? Dritte Folie. Das Böse wird siegreich überwunden. Was kann dabei schon rauskommen? Eine Riesenexplosion und puff, und der Planet ist nicht mehr. Könnte man denken, bei manchem, was so läuft auf der Welt. Also ich weiß nicht, wie damals die Menschen das empfunden haben, als die erste Atombombe gezündet wurde. Was sie so für eine Perspektive hatten für die Welt. Die Erzählung hat was Beklemmendes. Die Macht des Bösen hat Sogwirkung. Sie hat ganz, ganz fürchterliche Konsequenzen. Und sie hat ein völlig überraschendes Ende. Kain wird von Gott noch einmal zur Rede gestellt. Er ist ein Mörder. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ein Mörder. Und er muss für seine Tat büßen. Das leuchtet Kain völlig ein. Und das einzig Gerechte und völlig Logische, dass Abels Söhne, so er denn welche hat, wissen wir nicht, wie alt er damals war, sich zusammentun und sich überlegen, wie sie Kain am geschicktesten um die Ecke bringen können. Und dann ist das Problem erledigt, das Problem Kain. Aber dann würde die Sache ins Uferlose auswachsen. Was sollen dann Kains Söhne mit den Söhnen Abels machen? Stattdessen macht Gott etwas ganz Tolles. In dieses Chaos hinein, von Zerbruch, stellt Gott eine Ordnung hinein. Das ist die gute Seite. Er stellt eine Ordnung hinein. Die böse Seite ist, es ist eine Notordnung. Eine Ordnung, die mit viel Not verbunden ist. Eine Ordnung, die auf Trennung basiert. Und so ist das Leben der Menschen untereinander bis heute. Hohe Zäune machen gute Nachbarn. Das ist ein schleswig-holsteinischer Spruch. Und da ist auch viel dran. Hohe Zäune machen gute Nachbarn. Und das ist eben das, was so das Miteinander der Menschen bis heute noch so halbwegs erträglich macht. Wir brauchen Grenzen. Kain kann weiterleben, aber um welchen Preis? Gott sagt, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Kain wird gottlos. Verflucht. Kain wird gottlos. Er ist ein Verfluchter. Er hat nun keinen Altar mehr, kein richtiges Gottesverhältnis mehr. Und ein zweites, wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Kain wird brotlos. Gottlos, brotlos. Kriegt Berufsverbot, würden wir heute vielleicht sagen. Kein Ackerbauer, kein Ackermann mehr. Der Fluch über Adam, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, wird noch einmal verschärft. Und ein drittes, unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Er wird heimatlos. Gottlos, brotlos, heimatlos. Ein Spiegel der Welt. So läuft es. So geschieht es immer wieder, wenn irgendwo das Böse kulminiert. Gottlosigkeit, Brotlosigkeit, Heimatlosigkeit. Aber zum Glück geht es in der letzten Konsequenz nicht in den Abgrund. Es gibt viele Kriege, es gibt viel Hass und oft schon haben Menschen gesagt, jetzt ist das Ende der Weltgeschichte gekommen. Und doch immer wieder ein Neuanfang. Immer wieder eine Stunde Null. Erstaunlich. Irgendwie kriegt Gott es hin, dass es immer weitergeht und dass die Sonne immer noch über die Ungerechten aufscheint. Der Fluch bleibt nicht sein letztes Wort. Kain empfängt am Ende auch ein Stück Gnade, ein Schutzzeichen. Auch wenn er von Gottes Angesicht hinweggeht, so bleibt er auch jenseits von Eden unter dem Schutz eines barmherzigen Gottes. Er kriegt eine Schutzmarke, die garantiert, dass er überleben kann in einer gefallenen Welt. So ist das Böse nicht besiegt worden, aber es ist doch eingegrenzt worden. Und das kann jeder sehen. Das Böse ist allgegenwärtig und doch ist es eingegrenzt. Und doch ist es immer wieder so, dass wir uns freuen können, wenn die Natur erwacht, können diese herrlichen Lieder von Paul Gerhardt miteinander singen im Frühling. Geh aus, mein Herz, und suche Freude. Wie wunderbar. Irgendwie tragen wir alle eine Kainsmarke auf der Stirn, leben im Segen und im Fluch und alles vermischt. Überleben ja, aber wie? Nicht leben können, nicht sterben können. Wenn ich trotzdem sage, das Böse ist besiegt worden, dann völlig anders und das finden wir in dieser Geschichte nicht. Die Geschichte ist nach hinten offen und das Ende kommt noch. Die Zeit musste dafür erst einmal reif werden. Es musste erst einmal eine ganze Weile so mit der Kainsmarken-Notordnung, mit Gottlosigkeit und Brotlosigkeit und Heimatlosigkeit weitergehen. Eine ganze Weile. Aber als es dann soweit war, dann ist ein anderes Zeichen aufgerichtet worden. Wir kennen das Zeichen alle gut. Es ist gegenwärtig hier in der Gemeinde. Wir sehen das Kreuzeszeichen an der Wand. Jesus ist der zweite Abel. Auch er ist ein Opfer von Hass und Gewalt geworden. Er ist das Opfer für menschliche Willkür und für Niedertracht für Kains Art, seine finsteren Motive auszuleben, ohne sich in Frage stellen zu lassen. Aber das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, das ist anders als das Blut von Abel. Das Blut von Abel hat nach Rache geschrien. Aber das Blut, das Jesus vergossen hat, das schreit nach Leben. Er schreit nicht nach Vergeltung, er schreit nach Barmherzigkeit. Kain kann nicht Hüter seines Bruders sein. Und das kann nach ihm auch kein anderer Mensch. Aber Jesus hat gezeigt, dass er der Hüter seiner Brüder ist und seiner Schwestern. Dass er der gute Hirte ist, von dem Psalm 23 spricht. Für alle, die sich rufen lassen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt er. Er lässt sein Leben für die Schafe. Er ist gekommen, damit diese ganzen Kains auf der Welt, damit sie leben sollen und volle Genüge, nicht mehr brotlos. Nicht mehr heimatlos, sondern eine Heimat für Heimatlose. Komm, lass dir doch dein Kainszeichen abmachen. Es ist doch das Verliererzeichen. Es besagt überwunden und beherrscht vom Bösen. Es besagt gottlos, brotlos, heimatlos, wenn auch nicht schutzlos. Du sollst ein Gewinnerzeichen bekommen. Es ist das Zeichen Jesu. Es ist ein Zeichen des Lebens und der Vergebung. Eine Heimat sollst du haben und Brot des Lebens sollst du haben. Einen Gott sollst du haben. Du bist eingeladen. Dieses Zeichen besagt, egal ob lebendig oder gestorben, du gehörst dem Herrn. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass die Gewalttat von Kain nicht das Ende der Geschichte ist, sondern dass du wieder mit ihm geredet hast und dass du ihn unter deinen persönlichen Schutz gestellt hast, so wie du jeden Menschen und jedes Volk unter deinen Schutz stellst. Wir danken dir aber auch, dass das immer noch nicht das Ende der Geschichte ist, sondern dass du das Zeichen aufgerichtet hast, das Leben ist für die ganze Welt. Leben bei dir, zu Hause sein bei dir. Ach Herr, gib doch das wir es schaffen, dir standzuhalten und dir zu hören, dass wir es dich zu hören, dass wir es schaffen, die Maschinen unseres Lebens auf Stopp zu machen und dir standzuhalten. Amen.